Erwartungen haben ja was mit Warten zu tun. Ich habe mir überlegt, wie lange ich euch warten lasse. Da gibt es ja so nette Witze, gell? Was macht ein Deutscher, wenn er in der Wüste eine Schlange sieht? Hinten anstellen. Naja, also Erwartungen. Achso, meine Stimme ist übrigens so gewollt heute. Erwartungen. Ich weiß nicht, was ihr für Erwartungen habt, wenn ihr heute Morgen da sitzt. Ich denke mal mindestens die, dass ich irgendwas sagen werde. Vielleicht habt ihr auch schon Befürchtungen, weil ein leerer Zettel auf eurem Platz liegt. Den werdet ihr noch brauchen während dieser Predigt oder auch nicht, weil ihr braucht einen Stift dazu. Und ich habe festgestellt, wir haben nur noch 50 Stifte. Die reichen nicht mehr für alle. Also draußen stehen Stifte und der Rest hat vielleicht einen dabei. Erwartungen gehören irgendwie zum Leben wie Essen und Trinken. Also nicht, dass wir sie unbedingt bräuchten. Ganz oft hätten wir sie gerne los, die Erwartungen. Aber kennt ihr einen Menschen, der keine Erwartungen hat? Also so wirklich, wirklich, wirklich erwartungsfrei? Nee, dann doch eher nicht, gell? Also so ab und zu versuchen wir mal, keine Erwartungen zu haben. Aber das ist ganz schön schwierig, ja? Und Erwartungen sind auch manchmal ganz schön frustrierend, weil sie gehen nicht in Erfüllung. Wisst ihr den wichtigsten Grund, warum Erwartungen nicht in Erfüllung gehen? Keiner weiß davon. Also ich glaube, es gibt so viel unausgesprochene Erwartungen. Eine davon ist zum Beispiel, dass erwachsene Kinder bei ihren Eltern anrufen sollen. Was sagen die Eltern? Leb du dein Leben, das passt alles. Woran soll ich jetzt verstehen, dass ich anrufen soll? Also, aber ich behaupte mal, die meisten haben doch die Erwartungen, dass sich die Kinder mal melden könnten. Oder der Chef, der sagt, natürlich darf bei uns jeder pünktlich Feierabend machen. Aber die Arbeit ist halt nicht zu schaffen bis dahin. Und fertig haben will er das Projekt schon. Was stimmt jetzt? Das, was er sagt oder das, was er erwartet, gell? Oder wenn die Oma zum 14. Mal Wollsocken schenkt und die Kinder brav Danke sagen, sind dann Erwartungen erfüllt worden? Ganz ehrlich, die Farbe war nur falsch. Ja, nein. Also ich weiß es nicht. Erwartungen sind ja was Alltägliches und ich habe mir gedacht, wenn wir in diese Adventszeit starten, dann hat das ja ganz schön viel mit Erwartungen zu tun. Ja? Erwartungen, die, okay, gut, nur einmal im Jahr auftauchen, so vor Weihnachten und auf Weihnachten hin. Das ist ja so die Hochsaison für Erwartungen. Ich weiß nicht, wie das euch ging, aber wenn ich mich zurückversetze, ich bin ja gut im Vergessen, aber das kriege ich noch hin, in meine Kindheit, dann hat diese erste Kerze angefangen, eine Spannung aufzubauen. Ja, und dann gab es noch einen Adventskalender ab dem 1.12. und man durfte die Türchen öffnen und spätestens ab dem Tag, wo eine 2 bei den Zahlen vorne dran stand und dann meistens die dritte oder manchmal auch schon die vierte Kerze gebrannt hat, da war die Spannung kaum mehr auszuhalten. Ja? Wann wird endlich der Baum geholt, reingestellt, geschmückt, haben bei mir die Eltern daheim und dann wurde die Tür zugesperrt und das war sowieso der schlimmste Tag des Jahres. Ich weiß nicht, Heiligabend hat etwas 35 Stunden oder sowas oder 98 oder sowas. Also so kam es mir als Kind vor, weil bei uns war da die Wohnzimmertür zu und wie oft wir durch dieses Schlüsselloch geguckt haben. Ja? Also da war so eine Spannung und eine Erwartung da. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. Die wenigsten sind jetzt ganz so jung wie ich zu der Zeit, als ich diese Erwartungen vor unserer braunen alten Wohnzimmertür hatte. Aber welche Erwartungen hast du, wenn es jetzt auf Weihnachten zugeht, wenn diese Adventszeit heute beginnt? Bist du erwartungsfrei? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Irgendwie hat doch jeder von uns so ein bisschen Erwartungen. Und wenn es nur die Erwartung ist, dass Weihnachten endlich bald vorbei ist. Ja? Also manch andere sagt, oh, endlich besinnliche Zeit, mal als Familie zusammensitzen, in Ruhe ein bisschen Punsch oder Glühwein oder irgendwie sowas trinken, schöne Geschichte lesen. Und andere sagen, oh, endlich, hoffentlich ist dieser blöde Rummel bald vorbei. Weihnachtsmärkte sind ja auch so ein zwiespältiges Ding. Viele freuen sich, dass endlich wieder ganz normal Weihnachtsmärkte öffnen dürfen. Aber was machen wir mit diesen Erwartungen? Wir stecken ja mittendrin. Gut, mancher sagt auch, ich habe keinen Bock drauf, ich fliege in die Südsee. Kann man machen, muss man nicht machen. Aber warum gibt es diese Zeit überhaupt? Um uns zu foltern? Also die einen, weil sie den Rummel nicht mögen und die anderen, weil das mit der besinnlichen Zeit nicht so gut klappt? Ich glaube nicht. Advent ist ja ein ganz einfaches Wort. Advent heißt einfach Ankunft. Vorbereiten auf diese Ankunft. Und ich finde es immer wieder spannend, mir in Erinnerung zu rufen, dass für die ersten Christen diese Zeit eine Fastenzeit war. Wer macht Fastenzeit bis Weihnachten? Naja gut, ich dachte es mir schon. Wir machen eher Fastenzeit, gell? Und es gibt Plätzchen, Kekse und noch viel mehr dazu. Es war Fastenzeit als Vorbereitung auf diesen hohen Besuch, der kommen wird. Man kann das auch anders machen. Man kann auch Vorfreude machen. Das machen wir mit Vorfreude. Immer ein bisschen mehr Plätzchen. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gab. Bei uns waren die ein bisschen rationiert, die Plätzchen, damit nicht nach der ersten Woche alle weg waren daheim. Also so Erwartung und Vorfreude schüren. Und wenn wir noch weiter zurückgucken, nicht nur in die erste Zeit der Christen, sondern in die Zeit, bevor Christus da war, dann war Adventszeit ja wirklich Warten auf den, der kommen wird. Also bevor Jesus geboren wird, was haben die Leute gemacht? Und da geht es nicht um 4 Wochen, da geht es eher um 700 Jahre Adventszeit, wo diese Spannung da war. Sonja hat einen Vers schon vorgelesen, ich habe 4 Verse vorher, werde ich euch dann später noch zeigen. Es war eine spannende Zeit, wo die Menschen in Israel gewartet haben, dass was passiert. Israel war das auserwählte Volk und dieser Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat, hat ja nicht immer so gut geklappt. Also da gab es ja Höhen und Tiefen und trotzdem stand diese Zusage, ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Das war Gottes Zusage für das Volk. Und Gott hat einfach gemerkt, es klappt nicht ganz so. Also er hat sich gewünscht, dass die Israeliten wirklich nur an ihn als Gott glauben. Das haben sie immer wieder vergessen, verdrängt und fanden die anderen Götter auch ganz nett. Dann gab es immer wieder Propheten, die er geschickt hat, die dieses Volk aufrütteln wollten und sollten. Hat manchmal geklappt, manchmal nicht so gut. Und dann hat Gott irgendwann beschlossen, ich bringe da eine neue Komponente rein. Und dann haben die Propheten, ich frage mich immer, ob er das nicht viel früher schon beschlossen hat, er weiß ja, wie wir ticken. Aber er hat es durch die Propheten verkündet und das war etwa 700 Jahre vorher. Jesaja, die Stelle habe ich euch mitgebracht, sagt er, ich schicke einen Retter. Es ging um den zukünftigen Retter, den endzeitlichen Heilsbringer. Also der wird so hochgestellt, der wird alles verändern, das wird der König schlechthin, ihr könnt es ja selber lesen. Und er wird tituliert als wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Was für krasse Worte. Also da merkt ihr, da wird eine Spannung aufgebaut von Gott, nicht von irgendjemandem. Und eine Erwartung. Und jetzt, weiß nicht, wie es euch geht, jetzt sitzen hier ja, keine Ahnung, roundabout knapp 100 Leute oder irgendwie sowas. Und wenn ich euch fragen würde, was hättet ihr für Erwartungen an diesen Gottesdienst und diese Predigt? Ich bin mir sicher, es wäre nicht so einheitlich, sondern relativ verschieden. Und so könnt ihr euch vorstellen, wenn dieses Volk Israel da diese Verheißung gekriegt hat und von anderen Propheten auch nochmal ähnliche und ein bisschen andere, dann baut sich eine Erwartung auf. Und der eine denkt sich, ja, da kommt der Retter, der wird auf den Tisch hauen und endlich dann irgendwann die Römer raushauen und vorher vielleicht jemand anderen. Oder der Nächste, der liest eher dieses Friedefürst. Ja, da kommt einer und wir haben endlich Ruhe. Also jeder denkt so ein bisschen was anders und die Erwartungen sind ganz unterschiedlich und vielfältig. Und wenn man das Ganze jetzt nicht mit 10 Minuten multipliziert, sondern mit 10 Millionen und 400 Jahren, dann könnt ihr euch vorstellen, was da für eine Gemengelage an Erwartungen im Raum stand in Israel. Also das war nicht nur eines. Und dann kam dieser Jesus. Wir feiern bald Weihnachten, da sage ich heute nicht so viel dazu, weil an Heiligabend irgendwie predige ich jedes Mal über Jesus. Weiß auch nicht warum. Ist aber gut so. Dann kam dieser Retter. Und was ist passiert? Es hätte ja alles passen können. Aber es ist was passiert. Die Erwartungen wurden nicht erfüllt und dann haben die Israeliten und viele sagen bis heute, dieser Retter ist noch nicht geboren. Weil sie sagen, der hat die Erwartungen, die wir als Volk haben, nicht erfüllt. Das kann nicht der Messias sein. Das kann nicht dieser versprochene Retter sein, der da in Jesaja anklingt und an anderen Stellen. Das geht einfach nicht. Jetzt sitzen wir Christen da und sagen, doch, 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 das ist er schon. Da merkt ihr, was Erwartungen auch erschweren an vielen Stellen. Da passiert was. Gut, wie gesagt, wir sind uns recht sicher, dass das passt. Aber Jesus war halt so ganz anders. Er war friedliebend und kümmert sich um Arme und Ausgestoßene und Kranke, anstatt um Römer die Nerven. Er wurde gekreuzigt und verspottet und nicht auf einen Thron gesetzt, der so gestrahlt hat, wie wir es uns vorstellen, wenn wir Offenbarung lesen. Also merkt ihr, wie viele Erwartungen da mitschwingen, wenn es um diesen Jesus geht bei den Juden? Also ich weiß nicht, ob ich besser gewesen wäre, sage ich immer, wenn ich damals gelebt hätte, ob ich Jesus wirklich als Messias erkannt hätte. Weil auch ich habe Erwartungen. Und ich weiß nicht, wie gesagt, du sitzt heute hier und hast vielleicht hoffentlich nicht nur Erwartungen an mich, sondern auch an Gott. Nicht nur an diesen Gottesdienst und uns Beteiligte, sondern an den Gott, der diesen Gottesdienst hoffentlich durchdringt, mit Leben füllt, wie wir es als Moderatoren, Musiker, Begrüßungsleute oder auch Prediger nie könnten. Weil er der ist, der es lebendig macht. Adventszeit ist Wartezeit und auch die Zeit, wo manche Erwartungen enttäuscht werden. Adventszeit ist eine gespannte Zeit. Wir warten. Wir freuen uns schon ein Stück und ich hoffe, das ist bei euch so. Und ich habe mir gedacht, wie kann man das bildlich machen? Aber ich glaube, das muss man sich so vorstellen, wie wenn euer allerbester Freund oder ein sehr naher Verwandter, den ihr wohlgemerkt schätzt, ja, gibt ja auch andere Verwandte manchmal, jahrelang im Ausland war und jetzt wisst ihr, in 14 Tagen, in 4 Wochen, da kommt er zurück, ich hole ihn am Flughafen ab. Ich freue mich so, dass wir uns endlich mal wieder treffen. So eine gespannte Erwartung ist das. Aber was ist Adventszeit heute? Ich weiß nicht, wie deine Adventszeit aussieht, aber gesellschaftlich ist die Adventszeit eine sehr umsatzstarke Zeit. Die Zeit, in der die Jahresbilanzen nochmal geschönt werden, in der Projekte endlich fertig werden müssen vorm Jahresabschluss, in der Gemütlichkeit Pflicht ist, irgendwie auch noch neben all dem Stress. Die Zeit, in der Weihnachtsfeiern, Geschenke, Plätzchen packen und auch noch vieles mit reingepfercht wird. Advent, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir manchmal gefragt, ob ich den Advent nur abarbeite. Ich will nicht sagen, dass ich da der Maßstab bin. Ich bin sowieso nicht so der Gemütlichkeits- und irgendwas Mensch, aber wie sieht es aus mit deinen Erwartungen, wenn du heute am ersten Advent hier sitzt? Ich glaube, es ist dran und darum habe ich euch den Zettel hingelegt und vielleicht habt ihr auch einen Stift abbekommen, wenn ihr schleicht nochmal raus und holt euch einen oder zückt euer Handy und tippelt in irgendwelche Notizen was rein. Aber ich habe euch einfach mal ein paar Fragen mitgebracht und habe mir gedacht, ihr überlegt jetzt mal 2-3 Minuten, welche Erwartungen habt ihr? Welche Erwartungen könnt ihr vielleicht auch gar nicht so genau benennen im ersten Moment? Vielleicht ist es ja nur die ganz einfache Erwartung, ich will auch eine besinnliche Zeit haben. Ich will endlich mehr Zeit für Gott oder weiß ich. Ich will gar nicht so viel sagen, überlegt ihr einfach mal. Und ich bin still. Okay? Kriegt ihr hin. Ach so, ihr am Stream müsst euren Zettel natürlich selber holen. Ich schätze mal, mancher bräuchte sicher noch mehr als die 2,5 Minuten, die es jetzt waren. Nehmt euch vielleicht daheim noch mal ein paar Minuten, aber es ist so wichtig, dass wir uns ab und zu immer mal wieder bewusst machen, was haben wir für Erwartungen. Auch mal durchüberlegen, weil manches ist uns gar nicht bewusst im ersten Moment. Und wir erwarten es und sind enttäuscht, wenn nichts passiert. Keine Ahnung, was du jetzt aufgeschrieben hast, aber mir fällt da ganz spontan ein, es soll eben eine schöne, sinnliche, ruhige Zeit sein. Jeder sollte relaxed sein in der Adventszeit. Oder kein Stress wegen Geschenken. Kann ja gar nicht ableiten. Kein Streit in der Familie. Das ist in der Adventszeit immer noch wichtiger. Und an Weihnachten ganz, ganz wichtig. Darum streiten wir ja so viel da. Eine schöne Zeit miteinander haben. Am besten müsste alles perfekt sein. Keine Ahnung, was ihr aufgeschrieben habt. Aber ich glaube nicht, dass ihr nichts im Kopf hattet, wenn ihr über eure Erwartungen nachdenkt. Erwartungen sich bewusst machen, ist das eine. Aber dann muss man sich auch mal bewusst werden, sind diese Erwartungen überhaupt gut? Sind sie gerechtfertigt? Oder bauen sie einen Druck auf, den auch keiner in meinem Umfeld wirklich erfüllen kann? Sind sie von vornherein quasi schon zum Scheitern verurteilt? Also ich nehme mal den Punkt, alles muss perfekt sein. Einmal im Jahr heile Welt an Heiligabend. Wenigstens, nicht mal die ganze Adventszeit. Ja? Wie realistisch ist das? Habt ihr mal in die Bibel geschaut und geguckt, wie viel realistisch perfekte Familien es da drin gibt? Ihr habt noch keine gefunden. Ja, da streiten sich Väter mit ihren Söhnen, da werden Brüder verkauft und ähnlich. Das finden wir in der Bibel. Also nicht, dass wir das alles bei uns daheim finden müssen, bitte. Aber wir müssen auch ein bisschen realistisch sein und sagen, warum soll das, was das ganze Jahr über nur schwer klappt, jetzt auf einmal an Heiligabend perfekt klappen? Und ich glaube, weil wir ganz oft dann noch eine höhere Erwartung haben, kracht es nochmal deutlicher. Also von daher, wie gesagt, macht euch bewusst, welche Erwartungen da auch wirklich gut sind oder nicht. Perfekt wird es sein, wenn wir bei Gott im Himmel sind. Aber auf dieser Erde müssen wir, glaube ich, ab und zu ein paar Abstriche machen und uns einfach freuen an 90% oder manchmal auch nur 70%, weil dann geht es uns allen besser. Ich will dir nochmal Mut machen. Vielleicht hast du jetzt was aufgeschrieben, einfach nochmal zu prüfen und zu überlegen, ja, sind die Erwartungen jetzt eigentlich gerechtfertigt und gut? Passt das? Vielleicht hast du dir auch nur was gedacht. Oder muss ich da ehrlicherweise auch sagen, ich mache da ein bisschen Abstriche, weil dann werden wir es auch schaffen als Familie, als Ehepaar oder ich als Einzelner. Ja? Ich habe ja vielleicht auch, wenn ich allein bin, Erwartungen, wie ich diese Zeit gestalten will. Ich möchte euch nochmal Mut machen, denkt mal nochmal drüber nach, wie gerechtfertigt sind meine Erwartungen. Ja, auch das könnt ihr daheim fortsetzen. Man kann nämlich lange über sowas nachdenken. Ich weiß nur nicht, was in eurem Kopf steckt. Vielleicht denkt mancher sich ja auch nur, ich habe jetzt die Erwartung, dass es endlich weitergeht, die kann ich jetzt erfüllen. Aber es kommt noch eine wichtige Sache dazu. Die könnt ihr auch vielleicht gar nicht hier machen, weil manche Erwartungen haben vielleicht auch mit anderen Menschen zu tun, die ihr jetzt gedacht oder aufgeschrieben habt, die ihr vielleicht gerade auch ein bisschen gekürzt habt oder ähnliches. Und ich möchte euch Mut machen, sprecht mit den Leuten, die euch wichtig sind, über eure Erwartungen. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich erfüllen, viel, viel höher, wie wenn ihr in eurem Kämmerchen sitzt und nur denkt, es wäre so schön, wenn das jetzt passieren würde. Aber der Mann, der ganz anders denkt, oder die Frau, die ganz anders tickt, nie auf die Idee kommt, dass das für euch wichtig sein könnte. Selbst wenn ihr schon 20 oder 35 Jahre verheiratet seid. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir einander auch immer wieder sagen, du, ich habe die und die Erwartung an die nächsten Wochen, die wir zusammen verbringen, an die nächste Zeit, an diese Advents-, an Weihnachtszeit. Ich habe zum Beispiel die Erwartung, dass ich dieses Jahr mal nicht den Baum schmücken muss. Es wäre so schön, könntest du das mal übernehmen. Ah, spannend auch, wie formuliere ich so Erwartungen, gell? Ich kann ja auch sagen, nee, ich habe keinen Bock, kannst du mal machen. Kann passieren, dass dann die Erwartung erfüllt wird, kann auch passieren, dass dann der Haussegen schief hängt. Ich glaube, es liegt ganz viel dran, wie wir auch Erwartungen formulieren, wie wir den Mut haben, uns selber einzubremsen und zu sagen, ich würde mich echt freuen, wenn dieses Jahr mal jemand anders den Baum schmückt. Ich kann dir auch zeigen, wo das Zeug steht. Oder irgendwie sowas Ähnliches. Es macht was mit uns, wie wir es formulieren, aber ich möchte euch Mut machen, behaltet eure Erwartungen nicht für euch. Weil dann könnt ihr lange warten an manchen Stellen. Es ist traurig, aber es ist Gewissheit. Und vielleicht habt ihr ja nicht nur Erwartungen gegenüber Menschen jetzt aufgeschrieben oder für euch festgehalten, sondern auch gegenüber Gott. Und ich denke, auch gegenüber Gott dürfen wir unsere Erwartungen immer wieder aussprechen und müssen trotzdem ehrlich sein und sie Gott hinlegen und ihm auch ja, die Chance geben, dass er anders reagieren darf wie wir. Sonst geht es uns nämlich wie dem Volk Israel, dann können wir lange auf den Gott warten, der genau alle Erwartungen erfüllt, die ich will. Glaubt, den wird es nicht geben, weil wir haben einen Gott, der genial ist, aber der souverän ist. Er entscheidet. Einen Gott, den wir bitten dürfen und der manchmal, vielleicht sogar öfter, seine Meinung anpasst an das, was wir uns wünschen. Aber einen Gott, der sicher nicht immer alles tut, was ich will, sonst würde ich heute Abend auch nicht mit, heute Abend, ja, ich bin heute nicht ganz da, heute Morgen nicht mit Schniepfnase hier oben stehen, weil nein, ich stehe lieber topfit hier oben. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben gerade aussieht, wo du auch sagst, Gott, ich weiß nicht warum, warum das in meinem Leben gerade so komisch läuft. Schmeiß es ihm vor die Füße, wo du auch sagst, ich wünsche mir, dass du ein Gott bist, der auch da eingreift. Wir haben einen Gott, den wir bitten dürfen, aber wir haben keinen Gott, der alle Erwartungen genau so erfüllt, wie ich es will. Das ist die Herausforderung, in der stehen wir, auch wenn wir jetzt in diese Adventszeit starten. Ich will auch nochmal zurückgreifen. Wir hatten vor 2 Wochen den Abgebenabend, oder knapp 2 Wochen, war ja ein Mittwoch und kein Sonntag. Wir haben bewusst gesagt, wir wollen Dinge vor Gott abgeben. Und wenn du jetzt da sitzt und Erwartungen aufschreibst, haben die ja vielleicht auch mit anderen Menschen zu tun. Haben die vielleicht auch mit Verletzungen zu tun. Mit Dingen, wo du dir sagst, da muss was passieren. Dann will ich dir nochmal Mut machen. Fang an, sie Gott hinzulegen. Und hab vielleicht den Mut, auch sie auszusprechen bei anderen Menschen. Jetzt wird es aber noch spannender. Vor allem, wenn es da Verletzungen gab, dann ist es selten gut, wenn ich einfach einen Brief schreibe und reinschreibe, ich erwarte. Ja, das führt meistens nur zu noch mehr Verletzungen. Das will ich heute Morgen hier nicht gesagt haben. Aber vielleicht ist es dran, mal zu überlegen, so, was erwarte ich vom anderen? Und dann machen wir das, was Jesus gesagt hat. Das, was du erwartest, dass ein anderer tut, das tu doch für ihn. Dann formulier du vielleicht einen Brief, wenn du erwartest, dass jemand zu dir kommt und sagt, es tut mir leid, da ist was blöd gelaufen. Schreib du mir einen Brief und formulier mir, es tut mir leid, dass die Situation jetzt so bescheiden ist zwischen uns in den letzten Jahren. Ich möchte euch da wirklich Mut machen. Ich möchte euch aber auch Mut machen, wenn ihr da was aufschreibt, gebt es einer vertrauenswürdigen Person, bevor ihr es abschickt. Lasst mal jemand drüber lesen, wie der das empfindet. Weil ich habe die Erwartung, dass Gott da was aufbricht. Wir haben mit dem Abgebenabend was angefangen. Oder einen Doppelpunkt gesetzt. Angefangen hat es schon vorher. Dass Gott Dinge bereinigen möchte zwischen uns. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr jetzt merkt, ich habe da Erwartungen an andere. Ich wünschte mir, sie kämen auf mir zu. Dann wartet nicht ewig. Ich weiß, ihr hättet vielleicht alles Recht zu warten, weil ihr blöd verletzt worden seid. Aber ich möchte euch Mut machen, wenigstens auszusprechen, dass ihr eine Erwartung habt, dass sich da was tut. Fangt bei Gott an, aber habt vielleicht den Mut, es auch zu formulieren. Wir haben einen Gott, der Wunder tun kann. Und das glaube ich. Damit will ich rechnen, dass er auch in unsere Leben reinkommt, wo ich keinen Ausweg mehr sehe. So, jetzt haben wir ein ganz schönes Potpourri an Erwartungen durchgemacht. Erwartungen aus Israel, Erwartungen, die ihr an die Adventszeit habt, Erwartungen, die vielleicht an andere Leute habt, durch Verletzungen und verfahrene Situationen. Jetzt liegt es an dir, wie du in deine Adventszeit startest. Ich bin ziemlich am Ende meiner Predigt. Es gibt da nicht mehr viel, was ihr erwarten dürft von mir. Aber reflektiert eure Erwartungen auch gegenüber Gott. Überlegt, was ihr von ihm erwarten wollt. Und erwartet nicht zu wenig von unserem Gott. Ja? Er wird nicht alles erfüllen. Aber er will uns beschenken. Er hat uns nicht versprochen, dass er uns absoluten Wohlstand und nie Krankheiten schenkt, aber er hat uns versprochen, dass er immer mit dabei sein wird. Und dass er als dieser, kannst du nochmal Jesaja 9 einblenden, Simon, dass er als dieser wunderbare Ratgeber, als... Oh, ja, Entschuldigung. Ja, ich sage ja, ich war heute früh nicht so richtig fit. Vers 5, aber Kapitel 9. Danke. Genau, als dieser wunderbare Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und als Friedefürst auch für uns in diese Welt gekommen ist. Und dann bin ich gespannt, was Gott mit unseren Erwartungen macht. Seien es die Kleinen, die diese Adventszeit betreffen, seien es die Großen, die ihn selber betreffen. Aber ich bin einfach gespannt, was diese Zeit, Adventszeit, diese Zeit der Vorfreude in uns auslösen wird und was du mit Gott erlebst. Gott segne dich dabei. Amen. Jetzt dürfen die Fragen nochmal. Thank you.
Ja, wir wollen ja heute auch Abendmahl feiern und ich denke, da dürfen wir auch erwarten, dass Gott der ist, der uns begegnet, hier in Brot und Wein, so hat es versprochen. In Offenbarung sagt er, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten, zusammen feiern. Und ich finde es einen schönen Start in die Adventszeit, dass wir heute zusammen Abendmahl feiern. Abendmahl hier miteinander, aber nicht nur hier, sondern eben zusammen mit allen Gläubigen weltweit, die auch Abendmahl feiern. Und noch weiter hinaus zusammen mit Gott in der Ewigkeit, der auf uns wartet und das Mahl bereitet hat. Und ich, nachdem wir heute ja schon im Alten Testament waren, bei Jesaja 9, will ich noch aus Jesaja 53 vorlesen, weil das auch so eine Stelle ist, weit vorher geschrieben über Jesus, aber total passend für das, was er für uns getan hat. Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geachtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und im Gericht genommen, aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde. Durch Hass und Gericht wurde er dahin gerafft, doch seine Zeitgenossen dachten darüber nicht nach. Er wurde den Lebenden entrissen und starb für die Sünden meines Volkes. Zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern zu, doch er wurde in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird es sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreut. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Ich finde das so bewegend, dass dieser Text auch weit vor Jesus geschrieben ist. Und wir wollen jetzt eine Stille haben, wo jeder von euch auch nochmal in die Stille hinein vor Gott legen kann, wo ihr merkt, da passt was nicht. Und ich möchte euch Mut machen, das abzugeben, die Sünden zu bekennen, weil er gerecht ist und treu. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Wie sich ein Vater seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr derer, die ihn fürchten. Und deshalb darf ich euch das zusprechen, weil unser Gott nicht nachträgt. Der allmächtige Gott hat sich deiner erbarmt. Und himmlischer Vater, dafür sei dir Lob, Preis und Ehre. Du bist der ewige, allmächtige, der sich klein gemacht hat und der mich anschaut, uns anschaut. Dich anschaut. Danke, dass du uns annimmst, wie wir sind, dass wir nicht perfekt sein müssen und dass du der bist, der jeden Schritt auf diese Erde und bis in alle Ewigkeit mit uns gehen will. Dafür sei dir Lob, Preis und Ehre. Danke, dass du dich auch für uns geopfert hast und wir jetzt Abendmahl feiern dürfen und uns erinnern an das, dass du der bist, der uns frei und rein gemacht hat, vor dir zu stehen. Danke dafür.